Quatsch, Spiel. Alles andere ist Schnulli Bulli.
Happy Birthday, lieber Werner. Handspiel gibt es jetzt zum 30. Mal. Vor gut 2 Jahren haben wir angefangen mit diesem kleinen schicken Podcast und jetzt sind wir schon 30.
Ja, überleg mal, wie schnell das geht. Ich weiß gar nicht, ob ich so aus dem Gedächtnis darauf gekommen wäre. Schon 30, ne?
Wie fühlt man sich mit 30?
Och, du, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also, ich war schon sehr jung, glaube ich, und nun ja. Das ist schon eine ganze Weile her. Also du hast mich ja irgendwann mal geoutet mit meinem Alter. Leider fand ich mich nicht so charmant, aber es ist ja auch nicht zu bestreiten. Ja, ich werde, wenn der liebe Gott es will, schon in diesem Jahr 85.
Wahnsinn, aber bist maximal 65, so wie du mir hier gegenüber sitzt gerade. Wir hatten jede Menge tolle Gäste schon, die uns besucht haben hier in Handspiel. Wir hatten beispielsweise den langjährigen Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer, wir hatten Matthias Killing aus dem Frühstücksfernsehen, wir hatten Rainer Kallikallmund da, Marco Hagemann, Icke Hüftgold, jede Menge tolle Gäste. Ja. Was war deine Lieblingsfolge?
Du, ich glaube, ich kann mich noch sehr gut an Kallikallmund erinnern, ne? Der lag mir ja sehr am Herzen, nicht zuletzt deshalb, weil er mich ja auch besucht hat, nicht? Damals bei Promi Big Brother.
Das war an deinem Geburtstag sogar.
Ja, so ist es, also das kann ich gar nicht vergessen. Das war sensationell, dass die das damals erlaubt haben. Normalerweise durfte man keinen Besuch da empfangen, aber beim Kalli haben sie das gemacht und hatten wir ein wunderschönes Gespräch. Ja, und ich weiß noch genau, der Tisch war reich gedeckt und ich wollte mich natürlich auch da daran laben, aber das war dann am Ende leider nicht möglich. Ich habe ein paar Stullen geschmiert, die wollte ich auch mitnehmen nach draußen für meine Mitbewohner. Da kam der große Bruder und sagte, Werner, das bleibt aber hier.
Das war ein Regelverstoß.
Ja, das war so, ja. Nee, das war also mit Kalli, das war schon ganz gut. Ja, und wenn du den Kinhöfer erwähnt hast, ich glaube, den könnten wir wieder brauchen im Moment. Ne? Es ist ja richtig was los
unbedingt, auf dem Platz. Ne? Unbedingt, das, was gerade so los ist an Video-Assistant-Referee-Entscheidungen ja. Und ganz, ganz hauchdünne Entscheidungen, wo man nicht unbedingt weiß, kann man da einen Elfmeter geben, kann man das eher nicht. Also es ist ja oft wirklich eine Tatsachenentscheidung und unfassbar schwer. Und wir sehen auch, dass die Schiedsrichter sehr schwer tun, auch wenn sie die Bilder unten am Spielfeld dran sehen und trotzdem nicht wissen, was mache ich jetzt, weil die Szenen nicht eindeutig sind oder die Kameraperspektive ja, auch nicht eindeutig ist.
Das ist absolut so und ich kann mich ja an meine aktive Zeit noch erinnern. Das war immer ein großes Thema für mich, 2 Stunden vor jedem Spiel habe ich immer versucht, die Schiedsrichter zu treffen. Und dann habe ich denen gesagt, passt auf, wenn wir Bilder haben, die eindeutig sind, die können wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Das geht nicht, die müssen wir senden. Daraufhin hat der Zuschauer einen Anspruch. Aber ihr könnt nach dem Spiel zu uns kommen, das kann ich euch zusichern, und dann zeigen wir euch diese Bilder und ihr könnt frei in die Kamera formulieren, ja, hätte ich schon im Spiel diese Bilder gesehen, hätte ich natürlich anders entschieden. Ja, das haben auch einige genutzt, nicht alle, aber die meisten haben das genutzt. Und wenn du dann da stehst als Schiri und bekennst dich zu deinem Fehler, ich glaube, dann kann dir nicht wirklich ein gut eingestellter Mensch daraus einen Vorwurf machen.
Nicht wirklich. Und vor allem spricht das ja für eine Transparenz. Das spricht dafür, dass eben Schiedsrichter auch ihre Entscheidung erklären können. Und das macht ja auch viel aus, wenn wir als Fans oder als Zuschauer dann eben Entscheidungen nachvollziehen können. Macht das schon sehr viel aus. Und wir sehen unter anderem am Beispiel Sascha Stegemann, dass Menschen wirklich die Möglichkeit nutzen und dann ihre Entscheidung vor einem großen Publikum erklären. Das ist schon mal das eine, was sehr, sehr gut ist.
Ja, das nicht. Also ich meine, der hat ja eine schlaflose Nacht schon hinter sich, ne? Und am nächsten Tag stand er da, ich muss ehrlich sagen, wie ein warmes Würstchen stand er da, nicht? Und hat mir richtig leid getan. Ja, es war eine Fehlentscheidung, die ich da getroffen habe. Dann. Bei diesem Fall von Aidemi hätte ich eigentlich auf Elfmeter entscheiden müssen. Aber es ist eben so, es wird einen komplett gerechten Fußball, kann es nicht geben. Du müsstest das ganze Feld sozusagen kameramäßig sozusagen ausleuchten. Das kann kein Mensch bezahlen. Und ja, und ist ebenso trotz des Kellers mit dem Video, auch da sitzen am Ende nur Menschen, die Fehler machen können. Das ist so.
Und vor über einer Woche hat sich auch Matthias Jöllenbeck am Mikro geäußert, der Schiedsrichter der Partie Mainz gegen Schalke 04. Wir werden das sicherlich auch kurz anreißen mit unserem heutigen Gast, der uns gleich zugeschaltet ist. Handspiel goes international. Wir sind gleich mit Mallorca verbunden. Ein Überraschungsgast für dich. Hast du schon eine Vermutung, wer es sein könnte?
Also ich sage mal, mein Freund Ike Hüfgold, glaube ich, wird es nicht sein. Das würde mich etwas überraschen. Nicht? Wenn der jetzt da wäre, ich glaube, der
tut live irgendwie vom Ballermann, live der Mallorca Opening, war ja auch vor kurzem.
Ach so, ja, ja. Nein, aber der tourt durch Deutschland, glaube ich, im Moment sehr intensiv. Und nee, also der wird es nicht sein. Und dann lasse ich mich einfach jetzt mal überraschen. Das wird dir schon gelingen gleich.
Dann werden wir mal die Leitung herstellen und ich freue mich sehr auf unseren Gast heute hier bei Handspiel in der 30. Ausgabe beim großen Jubiläum. Auf geht's.
Hallöchen, Hallöchen. Warte mal. Oh. Hallo?
Ja, ich hallo. Du alter Werner, Vogel, du.
Ich habe leider meinen Kopfhörer vergessen, ehrlich Welches gesagt.
Welches Kind, ja. Aber wir können dich klar und deutlich verstehen. Jörg Dahlmann ist uns live zugeschaltet.
Mein lieber, guter, alter Kollege, ja, der natürlich jetzt eine tolle Heimat gefunden hat. Er hat mir auch versprochen, er wird mal dafür sorgen, dass ich mal über Winter dahin komme, ne? Denn da hinkomme. Denn da stehen die viele Hotels, sind ja dann leer. Und dann kann man, glaube ich, lieber Jörg, einigermaßen preiswert überwintern, oder ist das nicht so?
Ja, preiswert ist immer relativ, ne? Also erstmal hab da einen Blick, ja, auf den Hafen. Das ist Puerto Portals. Ich sag immer, da wohnen die Schönen, die Reichen und ich. Und das ist wirklich ein Traum. Und ich muss zugeben, dass ich da die Entscheidung meines Lebens getroffen habe vor 12 Jahren. Dass ich hier hingezogen bin. Also ich habe auch noch eine Wohnung in Wiesbaden, aber verbringe wesentliche Teile meines Lebens hier.
Und wir machen mal einen kurzen Vergleich aus dem verregneten Dortmund rüber nach Mallorca. Wie ist das Wetter bei dir? Die Podcast-Zuhörer sehen es gerade nicht. Beschreib mal, wie ist das Wetter?
Wunderschönes Sonnenwetter. Also ja, obwohl heute war es ein bisschen bewölkt, aber im Moment ist es, also im Hintergrund, sieht man das?
Ja, Strand ist immer gut, Werner, oder?
Ja, also das Blau, ne, das Blau steigt ein bisschen hoch, bis in die Wolken.
Ist schon bewölkt, aber im Moment habe ich Sonne, also alles in Ordnung. Also bin glücklich und zufrieden, alles gut.
Und was macht denn der Fußball in Deutschland auf Mallorca? Nimmst du Anteil intensiv, nehme ich an, ja?
Ja. Ja, natürlich. Ich habe natürlich, muss ich zugeben, jetzt, ich halte ja, bin ja glühender Schalke-Fan, als gebürtiger Gelsenkirchner, habe ich ja während meiner Laufbahn als Sportreporter habe ich das nie kundgetan. Du weißt ja selbst, Werner, wie schwierig das ist, wenn man nur sagt, ansatzweise sagt, welche Vorlieben man fußballerisch hat. Da habe ich immer hinterm Berg mitgehalten. Aber jetzt in meiner Rentnerzeit habe ich das veröffentlicht, dass ich Schalke-Fan bin und habe natürlich jetzt die letzten beiden Spiele, beim letzten Heimspiel war ich im Stadion mit dabei, bei Thomas Hagedorn eingeladen in der Loge. Ja. Jetzt beim Auswärtsspiel in Mainz habe ich vorm Fernseher gesessen und ich habe wirklich, also ich habe Tränen in den Augen gehabt. Also was die Schalker da im Moment abliefern an Kampf, an Einsatz, an Fight, das ist sensationell.
Ja, das ist, da hast du vollkommen recht. Also hier, der Carsten und ich haben ja Schalke auch schon seit Wochen hier in unserem Podcast immer wieder auf dem Schirm gehabt. Ich habe sie auch intensiv beobachtet. Du wirst sicherlich nachvollziehen, dass ich natürlich auch mit diesem Verein, dass mich da einiges verbindet. Ne? Denkt man an 97, ne? 21. Mai, was da war und was daraus geworden ist dann. Nee, das war wirklich, für mich war es auch der Höhepunkt meiner Laufbahn, das sage ich ganz offen. Ich habe es auch ein bisschen hinterm Berg gehalten. Aber du, voriges Wochenende war ich mal zu Gast, ne? Mit der Ingo Anderbrügge Ruhrpott-Heldentruppe. Und da habe ich tatsächlich dann auch mal rausgelassen, dass ich eigentlich Schalke-Fan bin. Ja, was denn sonst?
Endlich, Werner, endlich.
Ja. Aber man muss ja auch zugeben, ich denke, das ist bei dir auch so, es muss ja nicht heißen, wenn man Schalke-Fan ist, dass man dann Anti-Dortmund ist. Im Gegenteil, ich glaube, das betrifft dich ja genauso. Wir mögen auch Borussia Dortmund sehr gerne und freuen uns natürlich über große Erfolge. Natürlich auch die anderen Ruhrpott-Vereine, VfL Bochum, Duisburg, Rot-Weiß Essen, die jetzt aufstreben, darf man alle nicht vergessen, das sind schon alles tolle Clubs.
Ja, genau, da werden Erinnerungen an 97 wach, wo eben beide großen Ruhrgebietsvereine, Schalke und Dortmund, ja international erfolgreich waren. Aber Jörg hat es angesprochen, ich war ebenfalls dabei beim Spiel gegen Bremen in der Nachspielzeit. 90. plus 2, Dominik Drexler mit dem Siegtor. Und jetzt, ich meine, Schalke ist ja eine Mannschaft für die Nachspielzeit. Das späteste Tor aller Zeiten, dieser Siegtreffer, diesen Elfmeter, muss man erstmal so reinmachen. Also ich glaube, jetzt wurde Charles gekrönt, eigentlich hätte man Marius Bülter krönen müssen, oder nicht?
Ja, nun, also vor allen Dingen hätte man irgendwie vielleicht sogar den Schiedsrichter krönen müssen. Nicht? Natürlich hat er am Trikot gezupft, ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Insofern war auch die Entscheidung richtig, aber nun ja. Er musste aber das Ganze nochmal überprüfen und da haben wir gesehen, welche Bedeutung der Videoschiedsrichter haben kann. Ne? Ich sage ja immer, Video hin, Video her, einen kompletten gerechten Fußball kann es nicht geben, wird es nie geben. Auch da im Keller sitzen ja nur Menschen, die auch Fehler machen können. Das ist so. Und im Grunde genommen, das weiß der Jörg genauso wie ich, glaube ich, über eine ganze Saison gleicht sich auch alles irgendwo mal ein bisschen aus. Da hat der eine mal einen Vorteil durch eine Schiedsrichterentscheidung und dann ist es der andere. Ist es so, Jörg?
Ja, würde ich auch so sagen. Aber ich habe die Szene auch so empfunden wie du in Mainz. Man muss ehrlich, ich habe natürlich riesig gefreut über die Entscheidung, Peter, aber wenn ich Mainzer wäre, wäre ich auch sauer. Weil wirklich das erste Foul von Bülter ausgeht und er sich da einen Vorteil verschafft und das andere mit dem Trikotzupfen eben eine Revanche ist. Der Verteidiger von Mainz war halt so blöd, nicht loszulassen. Also der hat eben so lange gehalten, wie es ging. Es war auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja, aber dennoch kann ich die Mainzer verstehen, die sich darüber aufgeregt haben. Ja.
Also müssen wir den Herrn Jöllenbeck krönen und salben für diese Aktion. Also ganz, ganz wichtig für Schalke natürlich auch diese drei Punkte. Jetzt natürlich in diesem Abstiegskampf. Wir nehmen heute am 7. Mai auf, wissen natürlich nicht, was am kommenden Wochenende passiert. Wir veröffentlichen eben nach dem nächsten Bundesliga-Wochenende. Aber das ist ja momentan echt so, dass man eine Hühnerpelle nach der anderen hat, oder Jörg? Wenn man das verfolgt, was Schalke momentan macht, was diese Einheit und was auch Thomas Reis bewirkt hat in diesen Monaten?
Ja, mir ging es so wie fast allen. Wir haben ja Schalke abgeschrieben in dieser Saison schon. Und das ist, was ich aber eben so schön finde, ist dieser Kampf, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Keine andere Mannschaft fightet so wie Schalke. Keine andere in der Bundesliga, was die da reinhauen und raushauen jedes Wochenende. Und und dass sie eben ihre Tore dann in der letzten Minute machen, ist dann eben die Belohnung dieses Never Give Up, ja, niemals aufgeben, immer dran glauben. Und das sind eben dann Tugenden, die Thomas Reis offensichtlich vermittelt der Mannschaft. Und diese ganze Funke springt jetzt über auch aufs Publikum. Ich glaube, wenn am Ende, mein Schalke ist ja noch nicht gerettet, kann er ja immer noch absteigen, müssen wir immer noch realistisch ins Auge gucken. Aber die können erhobenen Hauptes sind sie dann abgestiegen, finde ich.
Ja, das ist richtig. Die Haltung stimmt. Und zwar seit Wochen. Also mich hat insbesondere beeindruckt, wie der Reis sozusagen die Kompaktheit hergestellt hat in diesem Team. Die haben ja in der Hinrunde oft mal die Hütte voll gekriegt, ja. Und auf einmal war Schluss damit. Ne? Denk mal, als wir das Spiel gesehen haben bei Union Berlin. Das war doch eine überzeugende Leistung von hinten heraus.
Natürlich. Im Rückspiel schon, im Hinspiel komplett untergegangen, ja, im Heimspiel gegen Union, ja, muss man auch dazu sagen.
Und natürlich, sie hätten vielleicht hier und da vorne mal ein paar Tore machen können, mehr machen können, als sie dann tatsächlich gemacht haben. Aber auch da passt es ja jetzt. Und das wäre doch ein ganz merkwürdiges Schicksal, so wie das passiert ist jetzt mit diesen Last-Minute-Erfolgen. Wenn das am Ende nicht reichen würde, dann würden wir doch verrückt werden, nicht wahr? Das muss einfach reichen. Ich sag dir ganz offen, Jörg, ich habe nicht damit gerechnet, dass die in Mainz gewinnen würden. Bei mir stand das letzte Heimspiel auf der Rechnung. Da habe ich gedacht, die müssen jetzt einfach Eintracht Frankfurt wegputzen, denn Frankfurt ist im Moment für mich, ehrlich gesagt, keine richtige Mannschaft mehr.
Nee, im Moment stimmt es dann vorne und hinten nicht. Muss man mal abwarten, weil im Moment der Unruhe herrscht, auch wegen Glasner. Wie die sich dann jetzt entwickeln würden, wäre natürlich für Schalke schlecht, wenn die noch vorher einen Trainerwechsel vornehmen würden. Ist ja so ein bisschen im Gespräch zur Zeit. Müssen wir abwarten. Und ja, ich lege meine Hoffnung in München, auch wenn wir uns gut schlagen werden, wird nichts zu holen sein. Muss man Realist sein. Aber ich rechne mir in Leipzig auch was aus. Wenn Leipzig nämlich am letzten Spieltag schon sicher in der Champions League wäre, glaube ich, dass für Schalke was zu holen ist, weil dann Leipzig eher darauf bedacht ist, fürs Pokalfinale sich zu schonen, als für die Meisterschaft.
Ja, das ist bestimmt ein Argument. Da hast du recht. Ja, das sehe ich dann auch so.
Und die beiden letzten Gegner von Schalke sind ja beide im Pokalfinale, wenn wir an Frankfurt und Leipzig denken. Das kann ja wirklich auch der Vorteil für die beiden Spiele sein, Frankfurt und Leipzig.
Ja, sicher.
Also Nachteil wird sicherlich nicht sein. Nein, glaube ich, so auf jeden Fall festhalten. Ja, und es gibt einen sehr, sehr guten Artikel, einen Online-Artikel von Sat1 RAN. So darf Schalke auf jeden Fall nicht absteigen. Eben mit diesem Kampf, mit diesem Willen und dieser Leidenschaft. Das führt mich automatisch zu dieser Frage, was euch verbindet, was ihr für spannende Anekdoten aus der RAN-Zeit habt, aus den 90ern. Das ist ja das, wo viele Fußballfans heute noch nachlechzen nach dieser Zeit.
Naja, oh, okay. Fang du mal an zu lechzen, Jörg.
Ja, ich bei mir war es ja so, dass für mich das eine große Ehre war, mit Werner zusammenzuarbeiten, weil ich ja Werner schon von den früher, ja, ich weiß, dir ist das immer unangenehm, wenn andere Leute das sagen, wo du dabei bist.
Aber es ist halt so. Alter Vogel.
Nee, es ist ja so, dass weil ich im westdeutschen Raum ja aufgewachsen bin und die Sendung von Kurt Brumme und Co. Mir immer angehört habe, Samstagnachmittags, war Werner ja für mich Kult und war für mich eben auch eine große Ehre, zusammenzuarbeiten. Und wir haben, glaube ich, sehr erfolgreich gearbeitet. Natürlich mochte uns nicht jeder.
Wird auch nie so sein. Ne?
Aber ich glaube, ich finde, die RAN-Zeit war eben eine ganz besondere Zeit. Ja. Ich glaube, dass wir auch so ein bisschen Verdienst von dem Team, von Reinhold Beckmann, muss ich sagen, der ein toller Chef war, war es, dass wir Frauen, viele Frauen an den Fußball rangebracht haben, die sich vorher nicht so sehr für Fußball interessiert haben.
Richtig.
Weil wir das ein bisschen persönlicher gemacht haben, die Berichterstattung, und Geschichten hinter den Geschichten erzählt haben. Und das hat dann eben auch das Interesse bei vielen Frauen geweckt, ja, auch ins Stadion zu gehen und Fußball zu gucken.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, glaube ich. Also das mit den Stadien, das hat natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen. Also wenn ich noch an das Gelsenkirchener Parkstadion denke, da konntest du kaum eine Frau mitnehmen, weil du gar nicht wusstest, wo schicke ich die hin, wenn die mal auf die Toilette muss. Ne? Das war gar nicht so einfach. Also das hat natürlich sehr viel bewirkt. Also die ganz neue Entwicklung der deutschen Fußballstadien hat eine Menge dazu getan. Wir sicherlich auch, hast du recht, personalisiert oft die Berichterstattung. Das war schon alles eine interessante Zeit. Und ich habe jetzt noch mal in den letzten Tagen, ist ja vor einigen Tagen, ist ja erst Ernst Huberti gestorben. Und da ist mir noch mal eingefallen, von dem haben wir ja alle profitiert. Ne? Was waren das für tolle Sitzungen, die wir mit ihm hatten, wenn der dann mal nach Hamburg kam. Da wurden alle Berichte des Wochenendes noch mal vorgeführt. Und ich habe immer gesagt, der Ernst war als Kritiker noch wirksamer, wie er als Reporter war. Also ich habe eine ganze Menge von ihm profitiert. Ne?
Ja, wir sind alle im Prinzip Kinder von Ernst Huberti. Wir haben alle bei ihm Ausbildung erleben dürfen. Und ich glaube, es gibt nicht einen einzigen, der sagt, das war schlecht oder im Gegenteil. Jeder wird sagen, das hat mir unheimlich viel gebracht, was Ernst Huberti uns beigebracht hat. Und er war auch noch zudem ein sehr, sehr feiner Mensch.
So ist
ein
es.
Großartiger
so ist
Typ.
Es. So ist es, ja. Ja. Was bleibt noch?
Deine Anekdote, Werner.
Ach, eine Anekdote. Es bleibt nicht. Also ich denke ja natürlich, Jörg hat ja den Reinhold erwähnt. Ja, der hat sich ja dann irgendwann auch sehr schnell sozusagen anderweitig dann orientiert. Ne? Für mich war ja Michael Lion immer ein ganz wichtiger Mann. Ne? Das war ja der, der nie auf dem Bildschirm erschien, aber der unglaublich viel also Know-how hatte, was Fernsehen angeht. Für mich war er eine absolut wichtige Bezugsperson, Michael Lion. Ja, auch nicht mehr unter den Lebenden, ne? So ist das halt. Ja, was bleibt sonst übrig? Also ich denke an die Zeit sehr gerne zurück. Das waren 11 Jahre, haben wir ja Anfang nie mit gerechnet, ne? Da hieß es, vielleicht werden es 5, ne? Und dann hatten wir 5 Jahre die Rechte und am Ende waren es 11. Und ich kann eines nicht vergessen, wir hatten eine wichtige Sitzung, 2003 war das in München, da ging ja schon das Gerücht drum, hast du schon gehört, Kirch ist pleite. Ne? Und da hat Michael Lion auf der Bühne gesessen und hat ja uns bittere Wahrheiten verkündet und ich weiß noch ganz genau, viele junge Kollegen, die sich in München eingerichtet hatten mit Eigentumswohnungen, die hatten große Probleme auf einmal. Und ich sehe ihn noch, plötzlich guckt er so über die Menge und sieht mich da irgendwo sitzen und sagt, ja, du bist ja schön raus, du gehst ja im August in Pension. Da habe ich gedacht, ist der bekloppt? Ich gehe in Pension, nur weil ich 65 werde. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich förmlich blamiert. Die meisten Kollegen haben ja gelacht, aber das war doch ganz normal. Weißt du, wenn ein Festangestelltenverhältnis mit 65 endet das halt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich bin nach Hause geflogen, auf Deutsch gesagt, und habe aus der obersten Schublade dann den Vertrag herausgesucht und dann hatte ich es schriftlich. Ja, es war so. Es war zu Ende. Und ich kann heute sagen, Jörg, das war für mich ein ganz tragischer Zeitpunkt. Ich war darauf nicht vorbereitet, verstehst du? Was danach kommt, und das ist ganz schlimm, wenn man das nicht vorher plant, was man danach macht. Wo finde ich dann noch etwas, was mir Sinn vermittelt? Ob man Rosen züchtet oder Briefmarken sammelt, das ist dann fast egal, aber es muss Sinn ergeben. Daran bin ich gescheitert, Jörg. Eine ganze Reihe von Jahren in meinem Leben, das danach kam. Ja, das ist meine Anekdote.
Bei mir war das Ende ja ein bisschen früher. Ich bin ja jetzt 64 Jahre alt und bei mir war ja vor 2 Jahren das Ende, weil sie mich hier rausgeschmissen haben.
Natürlich, ich weiß das ja.
Ne? Aber für mich war es nicht so dramatisch. Also ich habe, weil ich... ich wusste ja schon, dass irgendwann mal Feierabend ist und ich war schon so ein bisschen darauf vorbereitet und ich mache jetzt so einfach nur noch Dinge, die mir Spaß machen, wie beispielsweise ich mache DJ für ältere Leute, also für die Leute, die 80er Jahre.
Ja, da kann ich ja mal zu dir kommen, mein Lieber. Ja. Da bin ich ja richtig.
Genau, das können wir gern kurz erklären. In der Ritzi Lounge auf Mallorca legt Jörg auf. Welche Songs sind dabei? Welche Interpreten?
Ja, Barry White natürlich, Michael Jackson und ABBA ist mir natürlich mit dabei. Aber auch im deutschen Lieder, Schlager, Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Udo Lindenberg natürlich.
Vicky Leandros wahrscheinlich.
Also ich mache so ein Mischmasch, aber an Melodien. Weil selten bekommt man irgendwo Musik, wo man noch Melodien erkennt. Ja, oftmals ist Bum, 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 irgendwo hinkommt. Und das mag, wo man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt schon ein neuer Song oder ist das noch der Song, der schon vor einer halben Stunde lief?
Ja. Natürlich, ja.
Und da versuche ich so ein bisschen gegenzuwirken. Und das Schöne ist, das kommt bei den älteren Leuten, muss man sagen,
ja, logisch.
Die 80er mögen, 90er Jahre Musik, kommt das gut an.
Ja.
Welchen Song würdest du dir wünschen?
Wenn ich mir was wünschen sollte, käme ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte. Eine gute oder eine schlimme Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich allzu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach der Traurigkeit. Das ist ein Song, der trifft mich im Kern. Mhm. Das bin ich. Und so war ich immer im Grunde.
Auf jeden Fall, Werner, danke für diese offenen Worte. Man merkt, das kommt bei dir aus dem Herzen gerade. Und sehr, sehr berührender Moment auf jeden Fall. Und ich glaube, Jörg, was vielleicht auch passen könnte in die Playlist, wäre das Steigerlied, oder? Kannst du das auch einbringen bei dir in der Rizzi-Lounge?
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Ich finde es ja toll, aber das ist ein bisschen schwierig zu vermitteln. Ja.
Ich würde sagen, 15 Leute würden sofort aufstehen und mitsingen.
Ja, genau. Na, auf jeden Fall werde ich das machen, wenn Werner tatsächlich hier auf die Insel kommen sollte, was mich sehr freuen würde. Wir haben eben drüber gesprochen, schon mal hast du eingangs erwähnt. Weil es gibt einem so viel Glücksgefühle hier. Vielleicht ist es die Sonne, ich weiß es nicht genau, diese Helligkeit. Man ist hier einfach glücklicher und zufriedener als vielleicht in Deutschland. Ich mag Deutschland sehr, wirklich sehr gerne. Ja. Deutschland hat super schöne Ecken. Aber dieses Glück, was ich hier erfahren habe auf Mallorca, lässt sich mit nichts vergleichen. Ja. Und das würde ich dir auch wünschen, Werner, wenn du das diesen Traum wirklich umsetzen könntest und würdest.
Also wenigstens mal, weißt du, das ist, wenn es hier so kalt wird, ne? Das ist ganz ungemütlich. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde auf dich zurückkommen. Das ist so. Ja. Sag mal, eine kleine Frage von mir noch. Wie lebst du sonst? Hast du eine Partnerschaft?
Ja, du. Ja. Ich muss mal fragen, wann wird es gesendet? Das war ein Scherz. Nein, ich bin zurzeit solo. Aber ich war jetzt ein paar Jahre mit einer Frau aus Saarbrücken zusammen. Für sie war das ein Problem, die Fernbeziehung. Ja. Für mich persönlich nicht. Ich finde eine Fernbeziehung auch schön. Heutzutage gibt es eben FaceTime, was es vor 20 Jahren eben noch nicht gab. Ja. Und das hat schon viele Vorteile, sagen wir mal so, in der Beziehung, in der Partnerschaft. Aber für sie muss man respektieren, die wollte eben jemanden auch haben, der bei ihr ist und ein richtiges Familienleben leben. Ja. Und das konnte ich ihr nicht bieten, weil ich Mallorca nicht mehr verlassen möchte, weil ich einfach, hätte ich immer Fernweh. Und das Gefühl wollte ich dann auch ihr nicht geben. Und dann haben wir uns aus sinnvollen Gründen getrennt.
Hast du wunderbar erklärt, du. Ich kann dir sagen, würdest du jetzt hier am Tisch sitzen, ich würde dich umarmen, mein lieber Freund. Ja. Ich drücke dich und alles Gute. Vielleicht Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.
Ja.
Und dann gibt es auch das Steigerlied für dich.
Ja, aber nur die erste Strophe, mehr kann ich nicht.
Wir lernen den Text in der Zwischenzeit. Es hat großen Spaß gemacht. Lieber Jörg, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst in der Jubiläumsausgabe, in der 30. Ausgabe von Handspiel. Zwei Parallelen gibt es ja auch noch. Beides Buchautoren, immer gerade heraus. Das Buch von Jörg. Werners Buch Einmal Hölle und Zurück, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, auf jeden Fall nachholen. Und Jörg, vielleicht abschließend, du warst ja auch bei Promi Big Brother. Hast du dir abgeguckt, wie Werner das gemacht hat?
Ja. Ich habe in der Tat vorher Promi Big Brother noch nie gesehen gehabt. Und habe, als ich wusste, dass ich da ins Haus einziehen werde, habe ich mir online die viele Folgen angeguckt mit Werner, mit Icke Hüftgold, den ich da auch sehr schätzen gelernt habe. Das war also wirklich für mich sehr interessant zu gucken. Dennoch gab es viel für mich, als ich im Haus war, viele überraschende Momente, auf engem Raum mit Menschen zusammenzuleben, die man vorher nicht kennt, die zum Teil jung sind, zum Teil auch noch nicht so reifes Leben, muss man auch sagen. das war schon interessant, aber eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ich würde, Promi Big Brother wieder machen. Also das war eine schöne Geschichte. Du hast ja sehr erfolgreich da abgeschnitten, Werner. Ich bin da relativ schnell rausgeflogen. aber das war mir dann auch nicht unrecht, muss ich zugeben.
Ich kann ja heute gestehen, was meinst du, wie oft ich persönlich das Gefühl hatte, es muss hier Schluss sein für mich. Ne? Gab es einige, nur ich sag dir auch ehrlich, Ich konnte nicht. Ich musste durchhalten, verstehst du? Weil ich es brauchte. Und dass ich gewinnen würde, diesen Gedanken hatte ich nie. Bis zuletzt nie. Wirklich nicht. Mhm. Aber nun ja, aber ich würde auch im Nachhinein tatsächlich deine Einschätzung unterstreichen. Auch ich habe davon profitiert. Ich in meinem Alter mit diesen vielen jüngeren Menschen über einen solchen Zeitraum durch unterschiedliche Situationen zu kommen, das war nicht einfach. Auch ich habe da noch etwas beigelernt. Ja.
Ja, stimmt.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Jörg Dahlmann, heute hier live bei Handspiel in der Ausgabe 30.
Tschüss, mein
Glück
Lieber.
Glück auf, Jörg.
Tschüss. Ja. Glück auf. Ciao.
Überraschung ist hoffentlich geglückt, Werner.
Ja, mehr als das. Also wirklich, mit dem Jörg hätte ich nicht gerechnet. Natürlich, gut, so viele Menschen leben ja nicht auf Mallorca, die ich noch kenne aus langer Zeit.
Zumindest dauerhaft nicht. Temporär so ein, zwei Wochen, sehr viele.
Ja, das war so. Icke Hüftgold war ja auch oft da. Ne? Und nein, das ist eine sehr schöne Geschichte mit dem Jörg. Und ich freue mich, dass es ihm da gut gefällt und er offensichtlich seinen Lebenssinn jetzt da wunderbar gefunden hat.
Und wir freuen uns auf die Bundesliga und reden in zwei Wochen hier, wenn dann das Ergebnis feststeht und wir wissen, wer Meister ist und wer den Gang in die zweite Liga antreten muss und wer in der Relegation landet. Ich bin sehr gespannt. Am Pfingstwochenende wissen wir dann mehr. Wenn ihr uns ein Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne an mail@handspiel.de. Es war mir wieder ein großes Fest. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Werner.
Ja, unbedingt. Ne? Und du weißt ja, alles andere ist sowieso Schnullibulli.
Alles andere ist Schnulli-Bulli.